Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr das Alte und das Neue Testament nur schwer übereinander kriegt? Gerade in den Büchern der Könige, die wir ja zurzeit miteinander lesen, stehen mir immer wieder meine wenigen Haare zu Berge. Man kriegt auf manchen Seiten das Gefühl nicht los, dass der Gott nicht viel anderes zu tun hat, als wütend Menschen in den Tod zu reißen. Unentwegt ist er dabei, Verwünschungen auszusprechen, Hungersnöte zu schicken und durch seine Propheten anderen den Garaus zu machen. Vom geschätzten Propheten Elisa zum Beispiel wird erzählt, dass er, nachdem ihn in eine Gruppe Kinder harmlos verspottete, diese verfluchte. Und kaum hat er seinen Fluch ausgesprochen, kommen zwei Bären aus dem Wald und, ich zitiere, zerrissen von ihnen 42 Kinder. 42 zerrissen. Und dann geht das Elisa-Abenteuer weiter, als wäre nichts geschehen. Ohne Kommentar. 42 Kinder. Wäre das nicht mal eine tolle Geschichte für einen Kindergottesdienst? Okay, das meine ich nicht ernst. Aber wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt über diese Episode gehört? Ist ja auch eine Bibelgeschichte. Warum sparen wir die eigentlich immer aus? In dem Video kam sie auch nicht vor. Und in dem Buch Die Geschichte werdet ihr sie auch vergeblich suchen. Warum sparen wir die immer aus? Natürlich, weil uns bei so einer Geschichte übel wird und wir einfach nicht begreifen können, wieso so etwas Furchtbares in der Bibel steht. Aber damit werden wir diese Geschichte natürlich nicht los. Wir können sie schließlich nicht aus der Bibel raus ignorieren. Und ich verspreche euch, beim Propheten Elia, auf den ich mich heute konzentriere, wird es uns nicht anders gehen. Bei Elia lässt sich meines Erachtens aber eine Menge entdecken, was uns grundsätzlich helfen kann, mit der Bibel und diesen mulmigen Gefühlen umzugehen. Ja, in groben Zügen wurde Elias Geschichte in dem Video ja schon dargestellt. Ich rekapituliere trotzdem nochmal. Also, Elia trat zur Zeit des israelischen Nordreichkönigs Ahab auf, der ein Anhänger des heidnischen Baalgottes war. Und das hat Gott so fuchsteufelswild gemacht, berichtet uns die Bibel, dass er durch seinen Propheten Elia eine Trockenzeit verhängen ließ. Und das ist interessant, weil das war geradezu eine Kampfansage an diesen König Baal, an diesen Gott Baal, denn der galt als Herrscher über Regen und Fruchtbarkeit. Und nachdem es dann 3,5 Jahre nicht geregnet hatte, schickte Gott Elia los, lässt ihn den König samt seiner 450 Baalpriester und den Rest des Volkes am Berg Karmel versammeln, wo es schließlich zum ultimativen Duell der Götter kommt. Und man kann sagen, was man will, aber wie die Bibel diesen theologischen Streit beschreibt, ist schlicht und ergreifend hinreißend. Denn es ist eben kein intellektueller Diskurs, sondern ein handfester, eine wilde Bühnenshow, die hier veranstaltet wird, um darüber zu entscheiden, welcher Gott der Richtige ist. Zwei Stiere auf zwei Altären, einer dem Baal geweiht, der andere Jahwe, dem Gott Israels. Und der Gott, der mit Feuer vom Himmel antworten würde, wäre der Sieger. Puh. Und die Baalspriester strengen sich an. Sie geben alles. Singen, beten, ritzen sich, bis sie bluten, schreien zu ihrem Gott, bis sie heiser sind, fast einen ganzen Tag lang. Aber nichts geschieht. Elia verspottet sie. Ruft lauter. Vielleicht ist Baal gerade bei Ikea und kann euch nicht hören. Soll ich euch mein iPhone leihen? Ach, ihr habt Herrn Baals Nummer gar nicht. Ja, na dann. Und um den Spott auf die Höhe zu treiben, lässt Elia schließlich den Jahwe-Altar unter Wasser setzen, ruft seinen Gott an und wusch, Feuer vom Himmel, Flammen überall, bis nur noch Staub übrig ist. Gott hat gesprochen. Hand aufs Herz. Wer hat sich noch nie eine Szene dieser Art gewünscht? Das wäre doch mal was, wenn du mal wieder mit irgendwelchen Dumpfbacken diskutierst, die irgendwas einfach nicht einsehen wollen, wenn sich dann einfach der Himmel öffnen würde und Gott persönlich zeigen würde, dass du recht hast. Das würde uns schon gefallen, oder? Also mir zumindest. Ich hoffe euch auch, ich bin ja nicht der Einzige, der solche Gedanken manchmal hat. Und bis hierhin kennen wir die Geschichte gut. Aus dem Kindergottesdienst, aus Predigten, aus dem Internet. Ich habe neulich auf YouTube eine Aufführung gesehen, wo das Ganze unglaublich opulent als Tanz auf die Bühne gebracht wurde. Mit einem rappenden Elia. Und dann das große Finale. Sound, Lightshow, Feuer vom Himmel, Tata, Applaus der begeisterten Zuschauer und Ende. Der fallende Vorhang. Das hat mich sowas von geärgert. Denn die Geschichte ist hier gar nicht zu Ende. Nach diesem Finale kommt in der Bibel nämlich erst der eigentliche Showdown. Ein brutales Massaker an den 450 Baalspriestern. Ich zitiere. Und Elia sagte zu ihnen, packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie. Worte der Bibel. Wieso wurde das in der Duftentanzeinlage nicht gezeigt? Wieso erzählen wir immer bloß die geschnittene FSK 12-Version? Ich mag es einfach nicht, wenn man sich die Dinge so zurechtbiegt, wie man sie gerne lesen würde. Das finde ich unehrlich. Und wir brauchen uns doch nicht zu wundern, wenn uns Atheisten vorwerfen, wir würden unser eigenes Buch nicht kennen. Die zitieren dann Stellen wie diese und fragen uns süffisant, ob wir tatsächlich glauben, dass ein Gott der Liebe so etwas anordnet. Und dann stottern wir herum und wissen nicht, was wir sagen sollen, weil wir selber verwundert sind, dass so etwas in der Bibel steht. 450 Menschen brutal abgeschlachtet, weil sie an den falschen Gott glauben. Was würden wir denn heute mit einem wie Elia machen? Einsperren. Ganz schnell, ohne mit der Wimper zu zucken. Machen wir uns nichts vor. Elia ist ein alttestamentlicher Dschihad-Extremist. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Er hätte sich gut mit Bin Laden verstanden. Ihre Ziele und Methoden liegen nicht weit auseinander. Die wären gute Freunde geworden. Ja, darf man denn sowas sagen? Ich merke schon, einen Heiligen spricht der Schweiß aus, aber Elia war doch ein Heiliger. Stimmt. Im Judentum und auch im Christentum ist kein anderer Prophet so angesehen wie Elia. Und das Buch der Könige verurteilt ihn keineswegs für dieses Massaker. Schlimmer, es verleiht ihm einen göttlichen Orden. Aber ich bleib dabei, denkt mal darüber nach. Wie kann ich jemanden als Heiligen verehren, den ich heute als Terroristen einsperren würde? Das passt doch nicht zusammen. Und hier ist es wieder, unser mulmiges Gefühl, nicht wahr? Und dann antworten wir schnell, ja, aber wir glauben doch an den Gott des Neuen Testamentes. Ach, ist das ein anderer? Hat sich Gott denn auf dem Weg vom Ersten zum Neuen Testament verändert? Hat er plötzlich seine Wellness-Seite entdeckt? Love and Peace und Feindesliebe? Das macht doch keinen Sinn. und viele, die irgendwann merken, dass die Bibel noch ganz andere Geschichten erzählt als die, die sie aus den Kindergottesdiensten kennen, schmeißen die Bibel schließlich weg, weil sie diese Diskrepanz nicht auf die Reihe kriegen. Und ganz ehrlich, ich verstehe das. Ich verstehe das total gut. Ich habe mit diesem Buch Jahre gerungen. Und ich wäre selber fast Atheist geworden, weil ich das nicht auf die Reihe gekriegt habe. Weil mich das fertig gemacht hat. Und das ist kein Spruch. Verzeiht mir meine Sprache, aber mir kommt es hoch, wenn ich lese, welche Genozide im Ersten Testament von Gott angeordnet werden. Das kann einen doch nicht kalt lassen. Was ist denn das für ein Gott? Und wer hier antwortet, ja, Gottes Wege sind eben unergründlich, um damit irgendwie die Bibel zu retten, der wird sich unter Umständen eines Tages mit dem Gewehr vor irgendeiner Abtreibungsklinik wiederfinden, um dort Sünder zur Hölle zu jagen. So etwas passiert ja im Namen Jesu heute. All die Kreuzzüge und Hexenverbrennungen im Laufe der christlichen Geschichte, die haben in Geschichten wie der von Elia ihre Legitimation. Denkt mal drüber nach, was war das, was Elia da veranstaltet hat, anderes als ein Hexenprozess? Was war das anderes? Und deshalb ist die Frage, wie wir mit der Diskrepanz zwischen liebet eure Feinde und packt die Propheten des Baal, keiner soll von ihnen entkommen, wie wir mit dieser Diskrepanz umgehen, die Frage ist elementar. Es steht ja beides in der Bibel. Denn wenn ich das einfach nur nebeneinander stehen lasse und mit den Achseln zucke, dann glaube ich letzten Endes an einen schizophrenen Gott. Und dann ist der Weg nicht mehr weit, dass ich selber schizophren werde. Die Frage ist, wer kann uns verraten, wie Gott wirklich ist? Die Antwort des Neuen Testamentes ist hier sehr eindeutig. Nur einer, Jesus Christus. Das Neue Testament sagt, nur Jesus Christus hat uns verraten, wie Gott wirklich ist. Und mit dem, was uns Jesus über Gott gezeigt hat, damit ist kein Krieg zu führen. Er zeigt uns Gott als den Inbegriff der Feindesliebe, der Sanftheit, der Vergebung, der Großzügigkeit. Der Gott Jesu ist kein Gott, der siegt, sondern ein Gott, der liebt. In ihm gibt es keinen Hang zur Gewalt. Er lässt die Sonne scheinen über Böse und Gute. Gott ist Liebe. 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 Und wenn uns Jesus Gott so zeigt, wie Gott wirklich ist, dann war er schon immer so. Auch zur Zeit Elias oder Moses oder Davids. Gott ist doch nicht plötzlich freundlich geworden. So, ach, man könnte ja auch mal nett sein zu den Menschen und sie mal lieben. Gott ist doch nicht plötzlich freundlich geworden. Wenn an diesem Gott etwas dran ist, dann muss seit jeher diese Liebe, diese Feindesliebe, sein Wesen gewesen sein. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir also die Bibel lesen, müssen wir ganz bei Jesus bleiben und bei dem, was er von Gott weiß. Und dann können wir nicht einfach achselzuckend hinnehmen, dass Elia 450 Baalspriester massakriert. Oder dass 42 Kinder vom Propheten verflucht und von Bären zerfleischt werden. Nein! Wenn wir lesen, dass Gott all solches Furchtbare angeordnet habe, dann müssen wir im Namen Jesu aufspringen und widersprechen. Andernfalls verraten wir den Gott, den Jesus gezeigt hat. Das ist nicht ganz einfach zu schlucken, gell? Und ich hoffe, ihr steckt mich nicht nachher auf den Scheiterhaufen. Aber ich krieg meinen Kopf nicht anders drum. Der katholische Theologe Paul Zulehner sagte mal den wundervollen Satz: Niemand ist davor gefeit, den eigenen Vogel mit dem Heiligen Geist zu verwechseln. Niemand ist davor gefeit, den eigenen Vogel mit dem Heiligen Geist zu verwechseln. Und ich füge hinzu, auch die Bibel nicht. Die Bibel ist nicht nur die Geschichte Gottes mit den Menschen, sondern auch die Geschichte fehlbarer Menschen mit Gott. Sie erzählt uns davon, wie diese Menschen Gott gedeutet haben. Aber Jesus hat uns gezeigt, wie er wirklich ist. Als ich neulich mit meinem Freund Lenny, der hier oft im Gottesdienst Gitarre spielt, über dieses Thema diskutierte, da sagte er etwas, was ich mir sofort aufgeschrieben habe. Die Bibel ist kein Gottbuch, sagte er. Sie ist ein Menschbuch. Oder ein Gott mit Menschbuch. Oder ein Mensch mit Gottbuch. Je nachdem, von welcher Seite man sie betrachtet. Nochmal, ich finde den Satz so stark. Die Bibel ist kein Gottbuch, sagte er. Sie ist ein Menschbuch. Oder ein Gott mit Menschbuch. Oder ein Mensch mit Gottbuch. Je nachdem, von welcher Seite man sie betrachtet. Und das bringt es, denke ich, auf den Punkt. Und deshalb ist das Alte Testament auch keineswegs veraltet. Mitnichten. Natürlich findet ihr Gott darin, weil er immer schon mit den Menschen war. In allen Irrungen und Wirrungen, mittendrin, mal mehr menschlich verzerrt, mal weniger, aber immer ertastbar. Der Gott, von dem Jesus spricht, ist im Alten Testament immer wieder ertastbar. Und vor allem solltest du nicht unterschätzen, können wir uns im Alten Testament wiederfinden. Uns und unsere eigenen Irrungen und Wirrungen. Das ist wie ein Spiegel. Und das bringt mich zu Elia zurück und damit zurück zu dir und zu mir. Denn Elias Geschichte endet ja ebenso wenig mit dem Mord an den Baalspriestern. Sie wird danach erst richtig interessant. Die Hauptfrage, die die Bücher der Könige beschäftigt, ist ja diese: Wer ist der wahre Gott? Vordergründig hat sich das mit dem Götterduell auf dem Karmel erledigt. Feuer, puff, peng, tata! Elia hat gesiegt! Jahwe ist Gott! Drum! Aber aus der Jesus-Perspektive können wir uns damit nicht zufrieden geben. Wir müssen tiefer graben. Lieber Elia, kennst du Jahwe überhaupt? Oder hört dein Gott bloß auf den richtigen Namen? Und so nimmt Gottes Weg mit dem Massenmörder Elia noch einmal Fahrt an. Mit einer Entschleunigung. Isabel, die Frau von König Ahab, fand es nämlich gar nicht lustig, dass Elia alle ihre Baalspriester abgemoxt hatte. Und so ließ sie ihm ausrichten, dass sie gedachte, mit ihm dasselbe zu tun. Warum Elia vor dieser Frau so eine Angst hatte, wissen wir nicht. Auf jeden Fall läuft er um sein Leben, bis er unter einem Ginsterstrauch zusammenbricht und nur noch sterben will. Er ist mit seinem Latein am Ende. Der Sieger in der Götterfrage weiß plötzlich nicht mehr weiter. Sein Eifer für den Herrn hat einen Riss bekommen. Da kommt ein Engel zu ihm, gibt ihm zu essen und zu trinken und schickt ihn zum Berg Horeb. Und so macht sich Elia auf den Weg. 40 Tage und Nächte läuft er durch die Wüste. Und das ist wichtig. In der Bibel steht die Zahl 40 immer für Vorbereitung. Für den Flur zwischen zwei Räumen. Für die Zeit dazwischen. Für eine Zeit, in der sich das Leben durch die Begegnung mit Gott verändert. Denkt nur an Jesus, der 40 Tage in der Wüste fastet. Oder an das Volk Israel, das 40 Jahre durch die Wüste lief. Und so gibt's noch einige. Aber es ist immer wieder so. Immer wenn die 40 kommt, dann ist etwas am Gären. Da passiert was. Elia läuft also 40 Tage und Nächte durch die Wüste, den Sieg hinter sich lassend, die Besserwisserei, Zubereitung, der schwere Weg in etwas Neues. Und dann kommt er zum Berg Horeb, und das ist auch kein unbekannter Ort. Hier hatte Gott zu Mose aus dem Dornbusch gesprochen. Hier hatte er sich Mose als der Ich bin da geoffenbart. Horeb, der auch der Berg Gottes genannt wird. Spürt ihr, wie es immer noch um die Frage geht, wer Gott ist? Wie das zwischen den Zeilen fortwährend mitklingt. Und jetzt kommt es zum entscheidenden Moment. Elia wartet in einer Höhle auf Gott. Und das hat dieses Video schon wieder unterschlagen. Ich weiß immer nicht, wer entscheidet, was da reinkommt und was nicht. Die wesentlichen Dinge unterschlagen die meistens. Ich weiß auch nicht. Also es ist ja zum Glück keiner aus unserer Gemeinde, deswegen kann ich das sagen. Okay, Elia wartet in einer Höhle auf Gott. Und dann hört er Gottes Stimme. Ich zitiere wieder. Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr war aber nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr war aber nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du hier, Elia? Ist es nicht faszinierend, wie diese Gottesbegegnung, die vorherige auf dem Karmel geradezu konterkariert, ja, dekonstruiert, und wie Elia versucht wird, Gott dort zu suchen, wo er ihn immer gesucht hat. Im Siegreichen, in der Gewalt, in der Kraft, im Sturm, im Erdbeben und sogar im Feuer. Und ihr müsst wissen, Elia und Feuer, das ist eins. Feuer vorm Himmel, auf den Stier. Elia wird mit einem Feuerwagen abgeholt. Gott war nicht im Feuer. Das ist ein Hammer. Aber Aber irgendwas ist mit Elia auf der 40-tägigen Wanderung geschehen. Er geht nicht ins Feuer. Er geht nicht in den Sturm. Er sucht Gott nicht da, wo er ihn kennt. Irgendwas ist in diesen 40 Tagen geschehen. Sein Wissen um Gott hat sich gewandelt. Er weiß, dass er Gott nicht in der Gewalt finden wird. Nicht in der Kraft, sondern in Schwachheit. Im Ton eines leisen Wehens. Und auf einmal sind wir dem, wie Jesus von Gott spricht, sehr viel näher. Merkt ihr, wie der Gott Jesu hier auf einmal aufleuchtet, mitten im Alten Testament? Wie der menschlich verzerrte Blick für einen Moment von ihm abfällt. All die Besserwisserei. Und wie damit der gesamte Kamel-Götter-Wettstreit in sich zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Als die Menschen Jesus am Kreuz spöttisch zuriefen, er solle doch zeigen, dass er Gottes Sohn ist und gefälligst vom Kreuz herabsteigen, hat er es nicht getan. Gott beweist sich nicht. Gott muss nicht recht haben. Gott kann verlieren. Gott ist kein Gott der Siege, sondern ein Gott der Liebe. Und wie den Elia fragt damit auch uns diese Geschichte: Wer ist dein Gott? Für welchen Gott lebst du? Für den Besserwisser-Gott vom Karmel, der Recht behält und blutige Hände? Oder für den Gott von Jesus? Was für einen Gott wünschst du dir? Einen, der siegt, oder einen, der liebt?